Hallo und herzlich willkommen zum Interview der Woche. Mein Name ist Jim Bob Nikschas und wir schauen uns heute mal an, wie es eigentlich so um die Digitalisierung in Deutschland steht. Denn diese Woche erst hat die Bundesregierung bei ihrer Klausur auf Schloss Meseberg in Brandenburg ihre neue Digitalstrategie verabschiedet. Und über genau die will ich mich jetzt mit meinem Gast unterhalten. Früher war er mal der Chef von Microsoft in Deutschland. Seit 2017 aber ist er Präsident des IT-Branchenverbandes Bitkom. Achim Berg, hallo.
Hallo, Herr Nikschas.
Herr Berg, Sie haben letztes Jahr, das war noch vor der Bundestagswahl, mal den großen Schuss gefordert für die Digitalisierung in Deutschland. Jetzt hat die Ampel eine Digitalstrategie vorgelegt. Mehr als 50 Seiten lang ist sie. Haben Sie schon mal reingeschaut? Ist das der große Schuss, den Sie sich mal gewünscht haben?
Das Papier, was jetzt auch wirklich veröffentlicht wurde, geht schon einen guten Schritt nach vorne. Aber ich würde jetzt noch nicht von einer digitalen Zeitenwende sprechen. Es war immer, das ist das Wort, was unser Bundeskanzler häufig genutzt hat. Ich sehe viele positive Ansätze. Ich sehe auch vor allen Dingen viele Maßnahmen, vor allen Dingen, was an dem Papier wirklich gut ist, dass die Digitalpolitik mal ganzheitlich angegangen wird und nicht so im Klein-Klein. Aber etwas tiefer reinzuschauen. Es gibt ja so wichtige Projekte mit Hebelwirkungen und die sollten wir uns gleich mal anschauen. Zum Beispiel, was ich wichtig finde, ist der Ausbau von Gigabit-Netzen und Datenräumen, aber auch diese international einheitliche Normen und Standards. Das ist auch wichtig, auch für die Industrie. Und der wichtigste Punkt für die Verwaltung ist das Thema diese digitalen Identitäten, also die EID, wie sie genannt wird, und modernen Register. Und diese EID ist Voraussetzung, dass wir überhaupt von analog geprägten Verwaltung endlich mal ins Digitale gehen können. Ein weiterer Punkt vielleicht, den man sich darauf, der auch in dem Papier beschrieben ist, ist diese Abschaffung von Schriftformerfordernissen, auch mit der Generalklausel. Das könnte man natürlich jetzt relativ zügig machen. Und jetzt komme ich zu dem Aber. Sie hat mich ja gefragt, ist das richtig? Aber ich finde, also mir fehlen so ein bisschen die Zeiträume. Also es wird viel gesprochen. Es ist auch einige Dinge drin, die auch schon längst angeschoben waren. Aber mir fehlt so ein bisschen diese wirkliche Zeitenwende, wo man jetzt sagt, liebe Leute, wir sind doch in Deutschland so zurück bei dem Thema E-Government, bei dem Thema Digitalisierung. Wir können uns nicht damit zufrieden geben, eine Top-10-Platzierung anzustreben in Europa. Das kann doch nicht unsere Intention sein. Und da bin ich halt etwas vorsichtiger hier. Ich glaube, dass wir schon viel gesehen und gehört haben, aber wir möchten auch endlich mal Resultate sehen. Das ist eigentlich so eine grobe Zusammenfassung, was wir jetzt in den letzten Tagen in Meseberg oder aus Meseberg gehört haben.
Ja, Sie haben schon angesprochen, wie man da vorgehen will in der Bundesregierung. Man hat sich quasi ja einige Leuchtturmprojekte, so wird das genannt, vor die Brust genommen, die Vorrang haben sollen. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass Volker Wissing als Digitalminister jetzt nicht sagt, dass er alles selbst umsetzen will, sondern dass er das weiterhin in den verschiedenen Ministerien lässt. Also dass das Bundesgesundheitsministerium zum Beispiel sich auch um die elektronische Patientenakte weiter kümmern soll. Ist das aus Ihrer Sicht erstmal so von der Herangehensweise eine gute Idee? Weil ich meine mich zu erinnern, dass Sie schon mal kritisiert haben, dass das mit der Digitalisierung bei uns sowieso schon sehr zerstreut läuft in der Politik. Wäre es nicht klüger, Herr Wissing würde sich um alles lieber selber kümmern, oder sagen Sie, das klappt sowieso nicht?
Also ich bin ja viele, viele Jahre in der Wirtschaft groß geworden, auch in führenden Positionen. Und eine Sache habe ich da gelernt. Wenn ich irgendwas Wichtiges durchsetzen will, muss ich es zur Chefsache machen, muss das Budget haben, muss ich die Durchsetzungskraft haben, dann funktioniert es auch. In dem Moment, in dem keine klaren Verantwortlichkeiten sehen und ich das verteile, wird es deutlich schwieriger. Und das genau sehe ich hier auch. Also ich würde mir wünschen, wenn wir ein wirkliches, echtes Digitalministerium haben, auch mit Durchgriffsrechten, auch mit dem Budget, wo die Themen angeschoben werden, wo die auch monitort werden, also wo ich mal genau anschauen kann, wie weit geht's. Das kann durchaus sein, dass die Fachabteilungen oder die Fachministerien das durchaus mittreiben, aber es muss einer die Zügel in der Hand halten. Entweder ist das der Digitalminister oder der Bundeskanzler. Und wenn wir das nicht so klar machen, dann werden wir auch die Geschwindigkeit nicht erreichen, die wir benötigen.
Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich abwarten, ob das wirklich funktioniert. Bis 2025 zum Beispiel will man ja schon mal das Ziel erreichen, Glasfaser in Deutschland auszubauen, dass mindestens 50% der Haushalte und Firmen auch Glasfaser haben. Ist das zum Beispiel nicht schon mal ein Ziel, was ein bisschen zu niedrig angesetzt ist?
Also da vielleicht auch mal eine Aussage. Ich glaube, wir machen unsere Glasfaser- und 5G-Netze auch schlechter, als sie sind. Man hört häufig Klagen hier und da. Im internationalen Vergleich sind wir gerade bei 5G gar nicht schlecht. Das Thema Gigabit-Netze. Wir haben ja jetzt auch schon über 80, sogar ich glaube 85% aller Haushalte, die schon mindestens 50 Megabit haben. Was jetzt da wichtig ist, ist, dass wir diese letzten Prozent, die wir doch erreichen müssen, dass wir die vor allen Dingen da angehen, wo wir die weißen Flecken haben. Im Moment ist es so, dass die Bundesregierung jetzt viel Geld reinwirft, aber die Telekommunikationsunternehmen ja gar nicht in der Lage sind, in der Kürze zu graben. Es müssen ja die Kapazitäten zur Verfügung stehen. Von daher bin ich bei dem Thema Ausbau von Gigabit-Netzen, bin ich in Anführungsstrichen, ich würde nicht sagen zufrieden. Zufrieden ist man nie. Aber ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und wir sind in dem Thema 5G, LTE-Versorgung, Gigabit-Netzen sind wir nicht so schlecht, wie wir uns häufig machen.
Dann sprechen wir doch mal über ein anderes Detail auch aus dieser Strategie. Ein Dauerbrenner ist ja die Digitalisierung unserer Verwaltung. Wir alle merken ja, wenn wir zum Beispiel uns gerne ummelden möchten oder einen neuen Kfz-Schein brauchen, dass das immer noch nicht so wirklich digital funktioniert. Für alles muss man im Prinzip immer noch aufs Amt gehen. Eine digitale ID wurde uns ja auch schon länger versprochen, also dass man quasi sich mit einer digitalen Identität überall identifizieren kann und Dinge beantragen kann. Sind Sie optimistisch mit dem Ansatz jetzt, dass man das tatsächlich bald schafft, oder woran hakt das da immer noch?
Nein, ich bin nicht optimistisch. Also ich beschaue mir dieses Thema digitale Verwaltung jetzt seit vielen, vielen Jahren an und ich stelle mir die Frage, warum kommen wir da nicht voran? Es ist ja immer noch so, dass nahezu nichts digitalisiert ist, dass die Kommunenbehörden auch versuchen, in Eigenregie einiges zu regeln. Aber wir haben keine digitale ID. Ich sehe immer noch, dass irgendwelche PDF-Dateien abgetippt und ausgedruckt werden in den Ministerien. Ich habe gestern oder vorgestern noch ein Thema veröffentlicht, wo ein Anbieter oder ein Beantrager eines Windparks 70.000 Seiten in 80 Ordnern ausgedruckt hat und zur Behörde gefahren hat. Wer liest das in Gottes Namen? Und ich merke einfach, dass wir das nicht geschafft haben. Woran liegt das? Das ist ja eigentlich die Frage, die wir uns alle stellen. Ich merke irgendwo, dass Technik und Geld ist nicht das Problem. Die Frage ist mehr, wer will die Digitalisierung der Verwaltung? Und die Verwaltung sieht sich ja auch als gut funktionierend an in der analogen Welt. Ich habe so das Gefühl, dass wir so eine mentale, rationale Opposition haben. Und ich kann auch nicht mal sagen, wo die genau besteht. Vielleicht ist es auch so, dass man die Verantwortlichkeit nicht klar gesetzt hat, dass sehr viel in den Kommunen, in den Ländern steht, wobei es einige auch gut machen. Aber ich glaube, wir müssen ganz oben anfangen. Wir brauchen aber in einigen Bereichen eine Staatsstrukturreform. Uns überlegen, wer entscheidet eigentlich hier was und wie kriegen wir Dinge durch. Und Sie hatten ja gerade das Thema digitale ID angesprochen. Das ist ja der entscheidende Faktor, dass Sie überhaupt digitalisieren können, weil ich muss mich ja authentifizieren können. Und das ist genau der Punkt. Und wir reden, eine digitale ID ist in der Wirtschaft überall vorhanden. Wir haben zwei Wege Authentifizierungen. Jeder der großen Anbieter hat eine digitale ID angelegt. Da stellen wir sich wirklich die Frage, warum schaffen wir das nicht in Bund und Land? Und diese Frage muss bis spätestens Jahresende beantwortet werden und ich halte die auch nicht für schwierig.
Wie könnte oder müsste das denn genau aussehen? Weil Sie haben ja schon erwähnt, es gibt ja verschiedene Identifikationsverfahren. Jeder kennt das wahrscheinlich, dass er dann zu Hause sitzt und seinen Führerschein irgendwie auch vor sein Smartphone halten muss oder seinen Ausweis, um ja gewisse Dinge erledigen zu können, Verträge abzuschließen online. Aber ja, was müsste der nächste Schritt denn aus Ihrer Sicht sein, um das wirklich gescheit zu schaffen?
Also es gibt in der Wirtschaft, es gibt genügend Möglichkeiten, eine digitale ID einzusetzen. Es ist jetzt wirklich im Auftrag des Innenministeriums oder die Aufgabe des Innenministeriums, das bis Jahresende sich für eine Lösung zu entscheiden. Auch zu entscheiden, aus welcher Source rauskommt. Ist es jetzt meine Steuernummer oder ist es irgendwas, was wir haben? Es muss natürlich den Datenschutzrichtlinien entsprechen, aber das haben wir auch alles gelöst. Es muss einfach jetzt entschieden werden. Es ist keine Schwierigkeit mehr. Wie gesagt, Sie werden ja in vielen, vielen, vielen anderen, auch Unternehmen, haben Sie ja bereits eine digitale ID. Und wenn ich jetzt von Amazon bis weiß ich wo schaue, es gibt diese Themen ja. Und von daher ist es jetzt auch wichtig, dass wir es umsetzen. Und das fordern wir sehr, sehr dringend. Und ich habe auch Minister Wissing eindringlich gebeten, das bis wirklich Ende des Jahres auch wirklich auf die Straße zu bringen, gemeinsam mit dem Innenministerium.
Und hatten Sie den Eindruck, dass er da auch den richtigen Willen zeigt?
Ja, in einigen Berichten, er zögert manchmal, um das auch hier in der Öffentlichkeit deutlich zu sagen. Der Wille ist da. Ich glaube, dass wir jetzt die Konsequenz benötigen. Und da ist Herr Wissing auch gefordert. Herr Wissing muss sich jetzt sein Ministerium auch zum Digitalministerium gemacht, hat auch das Digital nach vorne gezogen, was wir sehr begrüßt haben. Aber es geht jetzt auch von mir aus gemeinsam mit dem Bundeskanzler, muss er dieses Thema jetzt vorantreiben. Ich halte das für eine der wichtigsten Projekte aus seinem Ministerium.
Und das könnte auch von oben herab funktionieren, glauben Sie? Weil das große Problem in Deutschland ist ja oftmals ja die Vielzahl an Zuständigkeiten, dass auch gerade die Bundesländer sich jetzt nicht unbedingt vom Bund reinreden lassen wollen in vielen Dingen. Sehen Sie da eine Bereitschaft auch auf der Seite, dass das besser werden könnte?
Also in der Tat so, dass die Länder natürlich teilweise ihren eigenen Weg gehen, die auch sagen, wir haben doch eine gute Möglichkeit, das hilft aber alles nichts. Wir werden bestimmt mal zum Thema Datenschutz kommen. Wir haben im Datenschutz haben wir, oder Datenschutzgrundverordnung haben wir 17 verschiedene Meinungen, 16 Bundesländer und der Bund. Wir sind in diesem Thema Föderalismus in einigen Bereichen einfach zu weit galoppiert. Und ich glaube, so eine digitale ID, eine sichere EID, das ist ein Thema des Bundes. Und wenn die sichere EID auch mal gewährleistet ist, werden die Länder mit Sicherheit mitgehen. Auch noch ein zweiter Punkt. Das ist so wichtig, dass ich auch vom Bundeskanzler erwarte und mir wünsche, dass er sagt, das ist eines meiner wichtigsten Projekte, die Digitalisierung der Verwaltung, und das auch wirklich sich ganz vorne auf die Fahne schreibt. Und ich glaube, mit dem Druck der Bundesregierung und mit dem Willen der Länder ist das machbar. Aber Sie haben natürlich recht, es gibt viele, viele Verantwortlichkeiten. Das ist auch vielleicht ein Problem, warum wir in Deutschland einfach nicht vorankommen.
Der Datenschutz steht ja uns da generell immer noch im Wege. Das ist ja in Deutschland auch ein altes Thema, dass wir da so ein bisschen immer mit spitzen Fingern rangehen bei neuen Geschichten, immer aus Angst mit dem Datenschutz. Ist das eigentlich noch berechtigt im Jahr 2022, sagen Sie, oder sollte Deutschland sich da lockerer machen?
Also ich habe neben dem Thema EID das Thema Datenschutz als zweites wichtiges Thema auf meine persönliche Agenda geschrieben. Vielleicht mal grundsätzlich. Der Datenschutz in Deutschland oder auch der Datenschutzgrundverordnung ist grundsätzlich nicht schlecht. In vielen Bereichen. Was wir gemacht haben in Deutschland ist, wir haben keine klare, eindeutige Meinung. Ich habe das gerade schon gesagt, es gibt 16 Bundesländer mit Datenschutzbeauftragten und der Bundesdatenschutzbeauftragte, die nicht in eine Richtung ziehen. Das führt so weit, dass bestimmte Unternehmen sich Bundesländer aussuchen, um dort im Prinzip Themen voranzutreiben, weil sie wissen, da ist der Datenschutz in Anführungsstrichen etwas anders gehandelt oder etwas klarer. Wir haben keine klaren Regeln bundesweit, was extrem schwierig ist. Und wir schießen in einigen Bereichen über das Ziel hinaus. Gerade bei dem Thema, wenn ich anonymisierte Daten nutzen möchte. Da sind wir halt nicht klar, was darf ich nutzen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die großen Messstellenbetreiber würden ganz gerne auch sagen, in welchen Regionen eigentlich mehr Energie verbraucht in den Haushalten als in anderen. Also wirklich anonymisiert. Das ist aber laut Datenschutzbeauftragten nicht erlaubt. Das heißt, wir setzen uns wirklich einige verrückte Ziele. Oder ein anderes Beispiel: Wir haben vor einigen Monaten Corona-Daten im Ausland gekauft für viel Geld, weil wir die in Deutschland nicht aufgenommen haben. Das ist natürlich ein riesiges Problem und völlig unsinnig, dass wir die Daten, die wir selber haben, anonymisiert nicht nutzen dürfen.
Sie hören das Interview der Woche mit Bitkom-Präsident Achim Berg. Und mit dem möchte ich auch über das Thema Bildung sprechen. Digitale Bildung, Sie selber fordern ja auch schon länger ein Recht auf digitale Bildung. Können Sie uns ganz kurz erklären, was Sie sich darunter vorstellen?
Ja, das Ziel dieser Initiative ist, dass wir Menschen auch unabhängig vom Wohnort oder von den finanziellen Möglichkeiten oder auch von Alter und Fähigkeiten auch staatlich finanzierte oder kofinanzierte Bildungsangebote immer auch anbieten möchten. Und da darf es ja keine Abstriche bei der Qualität geben. Und wir haben dies auch mal gefragt und über 80% der Deutschen unterstützen das. Und dafür müssen wir aber das Grundgesetz ändern. Weil im Grundgesetz, da ist diese Digitalisierung des Bildungswesens gar nicht vorgesehen. Und wir müssen im Prinzip da ans Grundgesetz ran. Und das ist immer ein großes Problem. Gerade so die Schulpflicht, um es mal als konkretes Beispiel zu nennen, ist ja nicht im Sinne eines Schulgebäudes, sondern die muss ja auch mit digitalem Unterricht oder für digitales Unterricht gelten. Gerade wenn ich jetzt jugendliche Kinder oder Erwachsene habe, die erkrankt sind, die nicht teilnehmen können. Das ist wichtig. Und wir haben gemerkt, dass wir einfach diesen chancengleichen Zugang zur schulischen Bildung nicht gewährleisten können. Und diese gute Bildung, die darf nicht vom Zufall abhängen. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen ein Recht auf digitale Bildung. Übrigens weit über die Schulpflicht hinaus. Ich finde das auch bei Erwachsenenbildung, auch an Hochschulen, auch an Weiterbildungen genauso wichtig.
Brauchen wir denn in Deutschland vielleicht auch in Zukunft generell mehr digitalen Unterricht? Wir haben das ja in der Corona-Zeit, sage ich mal, erprobt, mehr oder weniger gut. Ist das ein Modell, wo Sie sagen, da müssen wir eigentlich viel stärker drauf setzen?
Ja, aber natürlich, klar. Es ist ja nicht nur so, dass digitaler Unterricht Fernunterricht bedeutet, sondern auch, ich kann natürlich auch sehr interaktiv agieren. Wir wissen ja alle, dass interaktiver Unterricht oder dass der auch wesentlich besser seine Ziele erreicht. Oder auch, dass zum Beispiel Schüler, die sich ein bisschen zurück sind in einigen Bereichen, dass wir die speziell in bestimmten Bereichen nochmal stärkt oder dass die auch zu Hause nochmal digital Dinge nacharbeiten können. Ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt und es war für meinen Sohn selbstverständlich, dass er mit dem Laptop gearbeitet hat, die Hausaufgaben mit dem Laptop abgegeben hat. Und hier reden wir über, das ist 10, 15 Jahre her. Also wir sind in Deutschland da in vielen Bereichen zurück. Oder wenn Sie jetzt auch gerade das traurige Thema Ukraine sehen und der Angriffskrieg der Russen. Die Ukraine hat ja sehr schnell auf digitalen Unterricht umgestellt. Und das ist uns, da tun wir uns hier in Deutschland sehr, sehr schwer. Und ich habe einfach gemerkt, dass es einige Schulen sehr gut tun machen, einige schlechter. Und diese Ungleichheit ist nicht okay.
Woher kommt denn diese Ungleichheit, meinen Sie? Hängt das am Ende immer von einzelnen Personen ab, die vielleicht mehr oder weniger technikaffin sind?
Also es ist genau so. Wir haben gemerkt, an den Schulen, an denen die Initiative hoch war, an denen das Verständnis groß war, hat es sehr gut funktioniert. Ich habe viele, viele Beispiele auch besucht, wo Schulen es wirklich gut gemacht haben. Andere haben irgendwelche Seiten ausgedruckt und in die Post gesteckt. Das ist natürlich nicht das. Und das ist genau das Problem. Und auf der anderen Seite, vielleicht, Sie hatten für den Datenschutz auch da mal wieder das Thema zu nehmen. Wir haben dann gehört, dass die amerikanischen Anbieter, die ja diese Videokonferenzsysteme auch anbieten, dass die teilweise von den Datenschutzbeauftragten verboten wurden, weil man Sorge hatte, dass die 6B gerade im Matheunterricht vom FBI oder vom CIA abgehört wird. Ja. Also wirklich abstruse Dinge, wo ich gesagt habe, mein Gott, wir müssen doch jetzt hier wirklich pragmatisch rangehen und haben uns da in eine Ecke drängen lassen, auch jetzt auch von den Datenschutzbeauftragten, die leider in die falsche Richtung gegangen sind.
Aber verstehen Sie vielleicht auch die Bedenken, die vielleicht manche Eltern haben, wenn es darum geht, Firmen wie Facebook, Google, Microsoft quasi in deutschen Schulen, sage ich mal, Einzug halten zu lassen? Oder sagen Sie, wir müssen quasi einen Umgang mit denen finden? Weil es gibt ja auch zu Recht in vielen Punkten auch Kritik an diesen Firmen.
Ich bin jetzt nicht gerade auf dem Thema gewesen, dass ich mit Facebook und alles in die Schule ziehen möchte. Ich möchte einfach nur, dass wir digitalen Unterricht anbieten und dass wir die vertrauenswürdigen Unternehmen, da zähle ich durchaus die US-amerikanischen zu, sehr wohl auch in einigen Bereichen der Schule Eintritt lassen sollten. Also ich habe lange genug bei einem Amerikaner gearbeitet und ich weiß sehr wohl, was wir machen, was wir tun. Und ich glaube, die Schuldaten, da sehe ich keine großen Probleme.
Sie haben eben schon den Krieg in der Ukraine angesprochen, der uns auch zum Thema Cybersicherheit führt in diesem Gespräch. Seit Jahren steigt ja auch schon die Gefahr von Cyberangriffen auch bei uns. Und der Krieg in der Ukraine hat die Aufmerksamkeit jetzt nochmal besonders auf dieses Thema gerichtet, dass Expertinnen und Experten auch befürchten, dass es gezielte Hackerangriffe geben könnte, quasi als asymmetrische Kriegsführung, so wird das genannt. Sehen Sie da auch eine steigende Gefahr?
In der Tat. Also wir haben gerade diese Woche eine umfangreiche Studie veröffentlicht zum Thema Cyberangriffe und haben im Prinzip drei Dinge festgestellt. Also erstens mal wird praktisch jedes Unternehmen in Deutschland Opfer von Diebstahl von IT-Ausrüstung oder Daten oder von Spionage oder Sabotage. Das ist auf jeden Fall das erste Thema. Zweite Thema ist, und das geht in Ihre Richtung, die Angreifer werden immer professioneller. Also wir haben zum ersten Mal das organisierte Verbrechen auf Rang 1 der Täter gehabt, mit über 50%, und die lösen so ein bisschen die Hobby-Hacker und die unabsichtlich behandelnde Beschäftige ab. Das ist sehr deutlich so. Und jetzt kommt es zum dritten Punkt, den Sie erwähnt hatten. Wir sehen eine auffällige Veränderung, was die regionale Herkunft der Angriffe angeht. Also gerade die Attacken aus Russland und China sind im letzten Jahr sprunghaft angestiegen. Über 40% der Unternehmen sagen, die Attacke kam aus China, und über 30% oder 36% kam aus Russland. Das ist ein eindeutiger Trend. Und das große Problem ist, dass gerade die Verfolgungsbehörden in Deutschland gerade mit Russland und China nicht zusammenarbeiten können, weil es teilweise auch in großen Teilen auch staatlich toleriert ist. Und das ist die große Problematik.
Sind wir denn da immer noch, sage ich mal, eher schlecht vorbereitet, so wie es in den letzten Jahren immer wieder hieß, was unsere Firmen angeht mit der Sicherheit? Oder hat sich da das Bewusstsein auch schon gewandelt, würden Sie sagen?
Es hat sich gewandelt, vor allen Dingen bei Großunternehmen. Also gerade bei den DAX-Unternehmen, bei den großen multinationalen Unternehmen ist das Thema Cybersecurity ganz oben auf der Liste. Die IT-Budgets liegen im Rahmen von 20% des ganzen Gesamtbudgets werden für diese Sicherheit ausgegeben. Es gibt Fachleute, das ist ganz weit oben auf der Liste. Wo es weniger der Fall ist, ist bei dem Mittelstand und bei den kleineren Unternehmen. Einfach nur, weil man die Möglichkeiten nicht hat oder vielleicht auch die Fachkräfte nicht hat oder weil man auch, und das ist auch häufig so, die Notwendigkeit, sich zu schützen, vielleicht nicht so ganz oben auf der Liste hat.
Ja, das Innenministerium hat ja auch eine neue Agenda auf den Weg gebracht für Cybersicherheit. Da will man Angriffe künftig frühzeitiger abwehren, heißt es. Auch Behörden wie das Bundeskriminalamt oder auch das BSI, was Sie angesprochen haben, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die sollen sich weiterentwickeln. Ist das für Sie ein richtiger Schritt? Weil ich hörte von Ihnen auch schon Kritik, die so in die Richtung ging, das könnte auch auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger gehen, dieses mehr an Sicherheit.
Ich sehe das sehr positiv. Was ich im Prinzip nicht gut finde, sind Staatstrojaner oder andere Dinge, die da diskutiert wurden, weil damit öffne ich Türen, die vielleicht nicht nur von den Verfolgungsbehörden genutzt werden können. Und da bin ich sehr skeptisch.
Sie hören das Interview der Woche mit Bitkom-Chef Achim Berg, mit dem ich auch noch kurz über das Thema Homeoffice reden möchte. Die FDP und der Bund der Arbeitgeber haben ja offenbar darauf eingewirkt, auf den Bundesarbeitsminister, dass diese Homeoffice-Pflicht, die ab Oktober wieder kommen sollte, jetzt doch nicht kommt. Das ist eine Kann-Regelung jetzt eher wieder geplant. Herr Berg, wie würden Sie beurteilen, wie die FDP da agiert, die sich ja auch sehr viele Digitalthemen auf die Fahnen schreibt? Passt das zusammen, dass man jetzt doch wieder wegkommen möchte vom Homeoffice offenbar?
Nee, das ist nicht der Fall. Ich meine, die Corona-Pandemie hat eine radikale Zäsur in der Arbeitswelt hervorgerufen. Man sieht, es funktioniert, das Homeoffice funktioniert. Es bedeutet nicht automatisch, dass da Arbeitsergebnisse schlechter werden. Wir haben das flexible Arbeiten und mit klaren Regeln. Das hat auch gerade energetisch oder auch klimatechnische Vorteile, wenn ich nicht jeden Tag zur Arbeit fahre. Aber, und jetzt kommt der Punkt, ich glaube nicht, dass wir dass wir dem Arbeitgeber vorschlagen müssen, dass er jetzt ein Recht auf dieses Recht auf Homeoffice anbieten muss. Ein generelles Recht lehnen wir ab. Man kann eher steuerliche Anreize schaffen. Man kann auch, man kann auch versuchen, das voranzutreiben oder auch in so Zeitarbeit hinzukriegen. Aber ich finde, wenn man wirklich 100% Homeoffice hat für eine breite Schicht der Beschäftigten, dann geht ein bisschen was verloren. Ich habe das auch in eigenen Leib gespürt. Ich glaube, man muss auch diese Zusammenarbeit, diese Mitarbeiterbindung, auch die Arbeitgeberbindung, die funktioniert im Büro besser. Deshalb bin ich eher ein Freund davon, das den Arbeitgebern zu überlassen und nicht per Gesetz zu regeln.
Okay, das heißt also, Sie lehnen eine Homeoffice-Pflicht oder ein Recht auf Homeoffice eher ab?
Ja, deutlich.
Sie selbst haben ja auch schon, ich habe es erwähnt, bei Microsoft auch in Seattle gearbeitet damals. Sie kennen also schon auch, sage ich mal, den Vibe dieser großen Tech-Firmen in den USA. Wie würden Sie denn zum Schluss deren Entwicklung beurteilen? Facebook zum Beispiel oder Google bekam ja auch immer mehr Ärger mit der Politik in der letzten Zeit. Auch der Einfluss von Social Media auf die Gesellschaft wurde da diskutiert, auch in der Politik hier bei uns oder auch in der EU. Da wurden ja auch zwei neue Regelungen jetzt verabschiedet. Wie sehen Sie das Verhältnis von Politik und diesen großen Tech-Firmen, sag ich mal? Wie wird sich das weiterentwickeln Ihrer Ansicht nach?
Also die großen Tech-Firmen haben mit Sicherheit viele Dinge auch geschaffen im Positiven. Was wir gerade sehen ist, dass wir ganz klare Regeln und Gesetze haben, an die es sich zu halten gilt. Und die großen Tech, gerade die amerikanischen, ändern ja auch ihre Geschäftsansätze so, dass sie nach europäischem Recht auch arbeiten können. Gerade die Datenschutzgrundverordnung ist nicht nur kritisiert worden von diesen Unternehmen, die natürlich in Amerika deutlich mehr Freiheiten haben. Aber ich glaube, wir in Europa haben die Größe, haben das Recht und die Pflicht, nach unseren Regeln spielen zu lassen. Mit den ganzen Acts, die wir haben, Data Act und wie die alle heißen, sind wir auf dem richtigen Weg, die Unternehmen auch zu zeigen, was wir verlangen, was wir auch an Datenschutz verlangen und welche Dienste gut und welche vielleicht weniger gut sind. Also von daher bin ich der Meinung, die Diskussion mit der Politik, auch gerade mit der europäischen Politik, die ja von den großen amerikanischen Unternehmen auch angestrebt wird, halte ich für richtig und ich glaube, wir befinden uns da auf einem guten Weg.
Okay, Stichwort guter Weg. Als Abschlussfrage, Herr Berg, wo stehen wir in Deutschland 2025, 2030? Schaffen wir das noch mit der Digitalisierung?
Also wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, bin ich skeptisch. Ich habe jetzt viele Ansätze gesehen, auch jetzt wieder einen guten Ansatz, aber ich kenne auch die Historie und ich sehe auch jetzt, in welcher langsamen Geschwindigkeit wir uns jetzt weiter bewegen, aus welchen Gründen auch immer. Wenn ich mir zum Beispiel das Online-Zugangsgesetz anschaue, wo dann versprochen wurde, dass wir über 500 Verwaltungsprozesse bis Ende des Jahres digitalisiert haben, wir werden wahrscheinlich bei 50 rauskommen, ist das Anspruchsniveau deutlich zu niedrig. Und ich glaube, dass wir uns in der Geschwindigkeit nochmal anstrengen müssen, nochmal wirklich mehr Kraft reinstellen müssen, sonst werden wir es nicht schaffen. Und wir werden auch weiter abgehangen von anderen Ländern, die es deutlich besser machen.
Herr Berg, danke schön für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.